Und da fragen sich manche Bibelleser, ja, wo ist diese Bibelstelle? Er wird Nazarener genannt werden. Nun, die Propheten haben das gesagt. Natürlich, Jesaja nennt ihn Spross, Sacharja nennt ihn Spross, Jeremia nennt ihn Spross. Überall haben sie ihn quasi als Nazarener bezeichnet, den Spross. Aber Josef wollte das gar nicht erfüllen, sondern wollte nach Judäa gehen. Und da hat sich bewahrheitet, was in den Psalmen steht, dass die Wut des Königs Gott preisen kann. Ja, gehen wir zurück. Jesaja 4, Vers 2. An jenem Tag wird der Spross des Herrn, interessant, der Spross des Ewigen. Wir haben gehabt in Jeremia 23, 5, der Spross, er wird regieren. Nun, das ist der König. So wird der Herr Jesus vorgestellt, ganz besonders im Matthäus-Evangelium, als der König Israels. Darum beginnt das Evangelium auch mit dem königlichen Geschlechtsregister. Und die Weisen aus dem Morgenland kommen und fragen, wo ist der König, der geboren worden ist? Das findet man nirgends woanders. Und im Markus-Evangelium wird der Herr Jesus besonders beschrieben als der Knecht. Und zwar wird dort die ganze Geburt und Kindheit, alles wird weggelassen. Gleich in Kapitel 1 beginnt alles mit dem Dienst des Herrn Jesus. Und das entspricht Sacharja 3, siehe, mein Knecht, Spross genannt, wird kommen. Und im Lukas-Evangelium, dort wird die Geburtsgeschichte am ausführlichsten beschrieben von einem Arzt. Und dieser Gedanke zieht sich weiter. Jesus Christus ist ein vollkommener Mensch, ein wirklicher Mensch. Siehe, ein Mann, sein Name ist Spross, Sacharja 6. Und im Johannesevangelium wird ganz besonders betont, Jesus Christus ist der ewige Gott. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und das zieht sich durch das ganze Evangelium hindurch, die Gottheit Christi, und das entspricht hier dem Spross des Ewigen. Der Spross Jahwes. Wird zur Zierde und zur Herrlichkeit sein und die Frucht der Erde zum Stolz und zum Schmuck für die Entronnenen Israels. Da haben wir den Überrest wieder, der durch das Gericht hindurch bewahrt bleiben wird. Und er wird sich rühmen in dem Erlöser, in dem Herrn Jesus. Ich meine, wir haben gehört in Kapitel 2 und 3 von dem Stolz des Menschen. Aber in 1. Korinther 1 am Schluss wird uns gesagt, wer sich rühmt, der rühme sich dem Herrn. Und das ist genau das, was wir hier haben. Der Herr Jesus wird ihre Zierde und Herrlichkeit sein. Im Gegensatz zu dem Abschnitt, den wir vorhin gelesen haben, wo der Mensch eben sich selber nach vorne drängen will und sogar eben in übertriebener Weise. Vers 3, und das wird geschehen, wer in Zion übrig geblieben und wer in Jerusalem übrig gelassen ist, wird heilig heißen, ein jeder, der zum Leben eingeschrieben ist in Jerusalem. Das ist der gläubige Überrest, ein Drittel der Bevölkerung, der übrig bleiben wird, gemäß Sacharja 13, Vers 8. Und weiter, wenn der Herr den Unflat der Töchter Zions abgewaschen und die Blutschulden Jerusalems aus dessen Mitte hinweggefegt haben wird, durch den Geist des Gerichts und durch den Geist des Vertilgens. Hier hat der Heilige Geist ganz eigentümliche Namen. Es ist ja sowieso wichtig beim Bibelstudium, dass man ein besonderes Auge hat für die Namen Gottes. Und wenn man das beim Bibelstudieren jedes Mal mit einer bestimmten Farbe anstreicht, kann man mit der Zeit dann einige hundert verschiedene Namen Gottes sammeln. Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und jeder Name sagt ja etwas über das Wesen Gottes aus. Und so lohnt es sich eben auch, die Namen des Heiligen Geistes anzustreichen, und dann lernen wir, wer der Heilige Geist ist. Und wie er wirkt und wie er handelt. Und das ist in unserer Zeit ganz besonders wichtig, wo so falsche Dinge verbreitet werden über das Wesen und Wirken des Heiligen Geistes. Und hier wird der Heilige Geist, der ein Geist der Gnade ist, an anderen Stellen, wird hier genannt der Geist des Gerichts, der Geist des Vertilgens. Also hier wird seine Gerechtigkeit und seine Heiligkeit, die auch im Gericht zum Ausdruck kommen wird, besonders hervorgehoben. Vers 5. Und der Herr wird über jede Wohnstätte des Berges Zion und über seine Versammlungen eine Wolke und einen Rauch schaffen bei Tage und den Glanz eines flammenden Feuers bei Nacht, denn über der ganzen Herrlichkeit wird eine Decke sein. Und eine Hütte wird sein zum Schatten bei Tage vor der Hitze und zur Zuflucht und zur Bergung vor Sturm und vor Regen. Was ist das, diese Wolke? Ein Rauch bei Tag, ein flammendes Feuer bei Nacht, das über dem Tempelberg sein wird. Nun, sehen wir, wie die Propheten so miteinander übereinstimmen. In Ezekiel 40 bis 48 wird ja der dritte Tempel beschrieben im tausendjährigen Reich. Und in Kapitel 43 wird so wunderbar beschrieben, wie dann die Schechina, die Wolke der Herrlichkeit Gottes, zurückkehren wird in den dritten Tempel. Nicht wahr? Diese Schechina als Wolkensäule des Tages und als Feuersäule des Nachts, die war ja schon damals nach dem Auszug aus Ägypten über der Stiftshütte. Und dann später, bei der Einweihung des Salomo-Tempels in Jerusalem, kam sie auch am Einweihungstag und erfüllte den Tempel. Und die blieb die ganze Zeit bis kurz vor der Zerstörung des Tempels im Jahr 586 vor Christus. Noch kurz davor ging dann die Schechina weg aus dem Osttor, da wo das Goldene Tor heute ist, auf den Ölberg und verschwand. Und kam nie mehr zurück. Als die Juden später aus Babylon zurückkehrten, den zweiten Tempel bauten, da kam die Wolke der Herrlichkeit nicht mehr zurück. In dem Tempel, in dem der Herr Jesus war, vor 2000 Jahren, im zweiten Tempel, gab es keine Schechina. Aber Hesekiel verheißt, in der Endzeit, da wird die Schechina zurückkehren, im dritten Tempel. Und hier in Jesaja sehen wir auch, wie über dem Berg Zion eben diese Wolken- und Feuersäule im tausendjährigen Reich die Gegenwart Gottes anzeigen wird. Dann kommt Kapitel 5, für sich etwas abgesetzt, das Thema ändert. Wohlan, ich will singen von meinem Geliebten. Ein Lied meines Lieben von seinem Weinberg. Mein Geliebter hatte einen Weinberg auf einem fetten Hügel. Und er grub ihn um und säuberte ihn von Steinen und bepflanzte ihn mit Edelreben. Und er baute einen Turm in seine Mitte und hieb auch eine Kelter darin aus. Und er erwartete, dass er Trauben brächte, aber er brachte Heerlinge. Und dann wird in dem Weiteren erklärt, was dieser Weinberg bedeutet. Also es ist ein Lied vom Weinberg. Und zwar ein Gleichnis. In Vers 7 wird dann erklärt, der Weinberg des Herrn der Heerscharen ist das Haus Israel. Und die Männer von Juda sind die Pflanzung seines Ergötzens. Und er wartete auf Recht und siehe da, Blutvergießen. Auf Gerechtigkeit und siehe da, Wehgeschrei. Also, Israel wird hier verglichen mit einem Weinberg. Und wozu sind Weinstöcke da? Ihre einzige Existenzberechtigung ist ja, Frucht zu bringen. In Hesekiel wird ja erklärt, dass man mit dem Holz des Weinstocks kann man nichts anfangen. Also, welcher Schreiner interessiert sich für Weinstöcke? Also mit dem Holz kann man jetzt wirklich nichts anfangen. Das Einzige, was man brauchen, wozu man es brauchen kann, ist, um zu verbrennen. Und dieses Bild vom Weinberg, von den Weinstöcken, macht also klar, der Sinn des Menschen auf Erden ist, für Gott Frucht zu bringen. Und wenn er keine Frucht bringt, dann hat er die ganze Bestimmung seines Lebens verpasst. Und hier wird gezeigt, das Volk Israel, das auserwähltes Volk, war eine ganz spezielle Weinbergpflanzung Gottes. Von diesem Volk erwartete er Frucht. Aber sie brachten Heerlinge, das heißt ungenießbare Trauben. Und deshalb wird dann in all diesen Versen das Gericht über dieses Volk verkündigt. Es wird hier erklärt, warum Gott dieses Volk richten muss. Und zwar finden wir hier ein sechsfaches Wehe. 37, Vers 8. Wehe denen, die Haus an Haus reihen, Feld an Feld rücken, bis gar kein Raum mehr ist, und ihr allein sesshaft seid inmitten des Landes. Das sind also die Raffgierigen. Immer noch mehr, dort noch eine Liegenschaft dazu, und dort und das. Und eben die bauen sich für sich einen riesigen Reichtum auf Kosten der anderen auf. Das ist sehr aktuelles, nicht wahr? Die Wirtschaftsordnung Israels war ja erhaben über jeden Kapitalismus und über jeden Kommunismus. Die Kommunisten, die haben gesagt, Eigentum ist Diebstahl. Außer für die hohen Funktionäre. Aber die haben gesagt, Eigentum ist Diebstahl. Aber die Bibel schützt das Eigentum des Einzelnen. Darum steht schon in den 10 Geboten, du sollst nicht stehlen. Also Gott will das Privateigentum und schützt das Privateigentum. Und auf der anderen Seite ist es so, Gott hat das Land Israel verteilt unter den Stämmen. Und zwar so, dass jede Familie bekam ein Grundstück. Natürlich war es dann möglich, dass man durch Krankheit oder irgendwelche schweren Schicksalsschläge gezwungen war, Land zu verkaufen. Aber das war dadurch beschränkt, dass in 3. Mose das Gesetz des Jubeljahres erklärte, nach 50 Jahren muss das ursprüngliche Landgut wieder an die gleiche Familie zurückkommen. Das verhinderte die Entstehung eines Proletariats. Das Proletariat, das ist die verarmte Masse in den Ballungszentren, die den Bezug zum Boden verliert. Und eben hätte natürlich in den Jahren bis zum Jubeljahr konnte einer eben anhäufen, immer noch mehr, und der Arme verarmt und wird immer noch ärmer. Aber ich muss sagen, im Jahr 48 war dann der Bodenpreis natürlich nicht mehr dasselbe wie im Jahr 3, einer solchen 50-Jahr-Periode. Und dann musste man es wieder zurückgeben. Und das verhinderte also die Verarmung, die bleibende Verarmung der Massen. Und auf der anderen Seite wurde auch der übertriebene Großgrundbesitz wurde auch verhindert. Denn nach 50 Jahren musste alles wieder weg. Natürlich können wir jetzt nicht sagen, diese Wirtschaftsordnung, die müsste man jetzt auf die Schweiz übertragen. Nein, diese Gesetze waren ja gegeben für das auserwählte Volk Israel. Aber Gott hat damit seine Weisheit diesem Volk gegeben und gezeigt, dass für ihn eben die falschen Überlegungen des Kommunismus vollkommen abzulehnen sind und auch die falschen Überlegungen eines bösartigen Kapitalismus. Und so gibt es natürlich uns eine andere Haltung gegenüber Reichtum und Armut. Wehe denen, den Raffgierigen. Und dann haben wir in Vers 11, wehe denen, die des Morgens früh sich aufmachen, ist doch gut, oder? Um starkem Getränk nachzulaufen, bis spät am Abend bleiben. Der Wein erhitzt sie und so weiter. Und Laute und Harfe, Tamburin und Flöte und Wein sind bei ihrem Gelage. Aber auf das Tun des Herrn schauen sie nicht. Also hier wird gewarnt, dem Wehe vor dem Alkoholmissbrauch. Und Alkoholmissbrauch ist ja eine Form von Drogenmissbrauch. Gott sagt nicht, oh, ihr armen Kranken. Oder wir sagen Alkoholkranke. Und Gott sagt Wehe. Es gibt eine ganz andere Haltung zum Alkoholismus, wenn man sieht, die Verantwortung des Menschen und dass der Mensch im Alkoholismus vor Gott schuldig wird und umkehren muss. Sonst gibt es keine Heilung, keine wirkliche Heilung. Und dann drittes Wehe, Vers 18. Wehe denen, welche die Ungerechtigkeit einherziehen mit Stricken der Falschheit und Sünde wie mit Wagenseilen. Und die da sprechen, ihr beeile, ihr beschleunige sein Werk, damit wir es sehen, und der Ratschluss des heiligen Israels möge herannahen und kommen, damit wir ihn erfahren. Das sind wirklich die Übelsten, die so spotten über Gott, dass sie sagen, er soll doch kommen, soll das Gericht bringen. Und die Menschen kennen wir auch in der heutigen Zeit, die so spotten über die Wiederkunft Christi und über ein kommendes Gericht. Da soll doch Gott mal etwas machen. Wehe denen. Und dann, Vers 20, wehe denen, die das Böse gut heißen und das Gute böse. Welche Finsternis zu Licht machen und Licht zu Finsternis. Welche Bitteres zu Süßem machen und Süßes zu Bitterem. Das ist so hochaktuell heute, diese ganze Verdrehung der Werte. Ich habe zum Beispiel bei den Atheisten, Freidenkern auf ihrer Homepage einen Ort gelesen, wie sie eben zeigen, wie christliche Fundamentalisten, was das für üble Leute sind. Und wie die sind für Todesstrafe und die sind gegen Abtreibung. Ja gut, Todesstrafe, nicht einfach so. Sondern die Bibel sagt, wer Menschenblut vergossen hat, durch den Menschen soll sein Blut vergossen werden. Also es geht um Mord. Der Mensch, der mit Mord schuldig geworden ist, dort hat die Regierung eine Verantwortung. Und Römer 13 im Neuen Testament sagt, die Regierung trägt das Schwert nicht umsonst. Also Gott hat der Regierung eine Schwertgewalt gegeben. Und ich meine, jetzt vor kurzem dieser Jugendliche, der da in dem Gymnasium wieder einen Anschlag gemacht hat, die Polizisten haben mit der Maschinenpistole 5 Schüsse in seine Brust geschossen. Sie haben ihn nicht getötet, aber sie haben ihn außer Gefecht gesetzt. So. Ja, haben die ein Recht? Ja, die Regierung hat die Schwertgewalt. Und wenn sie die nicht hätte, würde die Gesetzlosigkeit überborden. Aber die Abtreibung ist wieder etwas anderes. Dort geht es um Menschen, die nicht schuldig geworden sind. Und die werden so getötet, dass die auf der WHO-Homepage sieht man die Angabe, dass jährlich weltweit 40 Millionen Babys getötet werden. Ein Viertel aller Schwangerschaften, man schätzt so 210 Millionen weltweit, ein Viertel endet mit der Abtreibung. Da sagen sie, das sind doch üble Leute, diese Fundamentalisten, die sind gegen Abtreibung. Und seit 1973 bis heute sind ja weltweit mehr als 1 Milliarde Babys umgebracht worden. Das ist wirklich, wie es hier steht, wehe denen, die das Böse gutheißen und das Gute böse. Welche Finsternis zu Licht machen und Licht zu Finsternis. Ja, dann steht auch, und die fundamentalistischen Christen, die sind gegen Homosexualität. Wirklich eine Verdrehung von Licht und Finsternis. Dann Vers 21, wehe denen, die in ihren Augen weise und bei sich selbst verständig sind. Auch hochaktuell. Vers 22, wehe denen, die Helden sind, um Wein zu trinken und tapfere Männer, um starkes Getränk zu mischen, welche den Gesetzlosen um eines Geschenkes willen gerecht sprechen und die Gerechtigkeit der Gerechten ihnen entziehen. Also auch da die Ungerechtigkeit, dass man versucht, in allem Möglichen sich Vorteile zu verschaffen, aber es geht nicht um die Wahrheit und nicht um die Gerechtigkeit. Ja, und dann steht in Vers 24, nach all diesen 6 Wehe, denn sie haben, am Schluss, das Gesetz des Herrn der Heerscharen verworfen und das Wort des Heiligen Israels verschmäht. Darum ist der Zorn des Herrn gegen sein Volk entbrannt. Also sie haben das Wort Gottes verworfen. Und das ist so, kann man 1:1 übernehmen auf das christliche Abendland. Es kommt zu einer solchen Verdrehung der Moral und des Rechts, weil man die Bibel verworfen hat. Und darum muss das Gericht Gottes kommen. Und das wird dann auch in weiteren Versen beschrieben. Ja, und damit schließt dieser Teil 2, Gott widersteht dem Hochmütigen am Tag des Herrn. Und jetzt kommt drittens die Vision von der Herrlichkeit des Herrn. Kapitel 6, 1 bis 13. Im Todesjahr des Königs Ussia, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Thron, und seine Schleppen erfüllten den Tempel. Seraphim standen über ihm, ein jeder von ihnen hatte 6 Flügel, mit 2 bedeckte er sein Angesicht und mit 2 bedeckte er seine Füße. Und mit 2 flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach, Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen, die ganze Erde ist voll seiner Herrlichkeit. Und es erbebten die Grundfesten der Schwellen von der Stimme der Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Dieser Rauch hier ist wieder die Schechina, die im salomonischen Tempel war. Aber nun in dieser Vision hat Jesaja den Herrn im Tempel gesehen, im Allerheiligsten. Obwohl er ja nicht hoher Priester war, durfte ja niemand in das Allerheiligste gehen, aber er hatte eine Vision, eine Schau, wo er eben Gott über der Bundeslade gesehen hat. Nun, wir wissen, im salomonischen Tempel gab es die Cherubim. Zwei Engel, aus einem Stück gearbeitet, aus dem Deckel der Bundeslade. Und Salomo hat noch zwei weitere Cherube gemacht aus Olivenholz, überzogen mit Gold. Und so waren insgesamt vier Cherube um den Thron Gottes her. Und die Bibel sagt, Gott thronte zwischen den Cherubim. Ich kann vielleicht noch angeben, Psalm 80 ist da sehr hilfreich. Psalm 80, Vers 1, beziehungsweise 2. Hirte Israels, nimm zu Ohren, der du Josef leitest wie eine Herde. Und jetzt kommt's. Der du thronst zwischen den Cherubim, strahle hervor. Also im Allerheiligsten konnte man ein Licht sehen, obwohl der Raum ja völlig dunkel war. Und Gott strahlte zwischen den Cherubim hervor. Nun, hier werden die Cherubim genannt Seraphim. Das ist einfach ein anderes Wort. Seraphim heißt brennende. Also Seraph heißt brennen. Seraphim sind also brennende Engel, die eben die Heiligkeit Gottes ausdrücken. Die Cherubim, beziehungsweise Seraphim, sind ja Engel, die Gottes Gerechtigkeit verteidigen. Schon im Garten Eden finden wir die Cherubim, die mit dem flammenden Schwert, kreisenden Schwert, haben sie den Weg zum Baum des Lebens für den Sünder versperrt. Ja, und so kämpfen sie gewissermaßen für die Gerechtigkeit Gottes und sie verkündigen die Gerechtigkeit Gottes. Vers 3, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen, die ganze Erde ist voll seiner Herrlichkeit. Ja, dieses heilig, heilig hat ja Schubert so wunderbar vertont. Ganz eindrücklich. Und nun, Jesaja war also schon Prophet. Und jetzt bekommt er diese Vision der Herrlichkeit Gottes im Allerheiligsten. Und das ist so überwältigend gewesen. Sehen wir Vers 5, die Reaktion. Und ich sprach, wehe mir, denn ich bin verloren. Denn ich bin ein Mann von unreinen Lippen und inmitten eines Volkes von unreinen Lippen wohne ich. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Heerscharen gesehen. Also er sieht einfach die Herrlichkeit Gottes, aber dabei wird er plötzlich bewusst, wie bin ich eigentlich? Und so sehen wir, das ist etwas ganz Wichtiges im Leben des Gläubigen, das geht ja hier nicht um die Bekehrung, sondern das war ein Moment, wo Jesaja die Größe, Majestät und Heiligkeit Gottes so richtig groß geworden ist. Und das sehen wir immer wieder, auch bei anderen Menschen in der Bibel, die an einem bestimmten Punkt eine solche Erfahrung gemacht haben. Denken wir an Johannes auf Patmos. Der Herr Jesus erscheint ihm und als er ihn sieht, sein Gesicht leuchtend wie die Sonne in ihrer Kraft, er fällt wie tot zu Boden. Und der Herr sagt, fürchte dich nicht. Und wir sehen bei der Bekehrung von Saulus, wie er die Herrlichkeit des Herrn gesehen hat und ein Licht, das den Glanz der Sonne übertraf, am Mittag. Oder wir sehen Hesekiel, Kapitel 1, da sieht er die Herrlichkeit des Herrn, Kapitel 2, Vers 1, fällt er auf den Boden, übrigens nicht rückwärts, auf den Boden und betet an. Und er kippt nicht einfach, ja, er geht selber auf den Boden und betet an. So haben wir eben immer wieder Beispiele, auch Daniel, auch im Buch Daniel, wo Menschen so von der Herrlichkeit Gottes überwältigt werden und der weitere Dienst wird durch diese Erfahrung geprägt. Und wir müssen heute nicht Visionen suchen. Sie haben die ganze Bibel und die ist abgeschlossen. Und es ist auch interessant, Petrus sagt den Gläubigen in 1. Petrus 1, dass ihr liebt den Herrn Jesus, welchen ihr liebet, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. Dann hätte jemand sagen können, Petrus, du machst ein Rundschreiben da in weiten Teilen der Türkei herum und dann behauptest du, alle Gläubigen, die hätten noch nie den Herrn gesehen. Wir haben doch ständig im Hauskreis Bilder und Eindrücke und. Ach, wow. Sogar damals, als die Bibel noch nicht abgeschlossen war, schreibt Petrus selbstverständlich von den Gläubigen, den ihr noch nie gesehen habt und trotzdem liebet. Also das war sogar in biblischen Zeiten nicht das Normale. Aber heute ist sogar so, das Wort Gottes ist abgeschlossen und wir haben diese Visionen im Wort, damit wir durch das Lesen der Heiligen Schrift so hingeführt werden und mit den inneren Augen des Herzens die Herrlichkeit des Herrn schauen. Und wir können dann durch das Lesen des Wortes Gottes überwältigt werden in der genau gleichen Art wie Jesaja. Und dann sehen wir eben auch uns selbst. Wehe mir. Ich bin verloren. Ich bin ein Mann von unreinen Lippen. Plötzlich merkt der Prophet, dass gar nicht alle Worte, die er ausspricht, gottgemäß sind. Von sich aus. Und ein interessantes, aktuelles Wort, Titus 2. Da erklärt der Apostel Paulus, wie Titus die Gläubigen anweisen soll. Und zwar die alten Männer, die alten Frauen, die jungen Frauen und dann die jungen Männer. Titus 2, Vers 6. Die Jünglinge desgleichen ermahne, besonnen zu sein, indem du in allem dich selbst als ein Vorbild gute Werke darstellst. In der Lehre Unverderbtheit, würdigen Ernst, gesunde, nicht zu verurteilende Rede, auf dass der von der Gegenpartei sich schäme, indem er nichts Schlechtes über uns zu sagen hat. Das ist doch interessant, dieser Ausdruck, gesunde, nicht zu verurteilende Rede. Also dass man so spricht, dass man nicht sagen kann, der spricht unflätig. Und es gibt ja heute sogar Prediger, die unflätig sprechen. Und je nachdem wollen sie dann von Power und Gottes Größe. Das geht ja gar nicht zusammen. Sobald Jesaja die Größe Gottes sieht, sagt er, wehe mir, ich bin ein Mensch unreiner Lippen. Meine Augen haben den König, den Herrn der Heerscharen gesehen. Und dann Vers 6, und einer der Seraphim flog zu mir, und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte meinen Mund damit und sprach, siehe, dieses hat deine Lippen berührt, und so ist deine Ungerechtigkeit gewichen und deine Sünde gesühnt. Der Altar ist der Ort der Opfer, wo die Opfer durch das Feuer verzehrt werden, und dieses Opferfeuer wird nun auf ihn angewendet. Also er braucht Vergebung der Lippen. Der Altar ist der Ort der Opfer, wo die Opfer durch das Feuer verzehrt werden. Und dieses Opferfeuer wird nun auf ihn angewendet. Also er braucht Vergebung der Lippen. Und jetzt kommt Vers 8, und ich hörte die Stimme des Herrn, welche sprach, wen soll ich senden, und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Wunderbar, Jesaja war ja schon ein Prophet. Und jetzt diese Erfahrung, und er sieht sich selber, wie er wirklich ist, aber er nimmt die Vergebung für die Sünden der Lippen an, und dann gibt es wie eine Neuhingabe zum Dienst. Gott sagt, wen soll ich senden? Und er ist bereit, hier bin ich. Sende mich. Aber interessant ist, dass hier nicht nur steht, wen soll ich senden, sondern und wer wird für uns gehen. Dieses für uns ist ein Hinweis auf die Dreieinheit Gottes. Genauso wie wir lesen in 1. Mose 1, lasst uns Menschen machen in unserem Bild. Da spricht Gott nicht zu den Engeln. Gott stellt sich nicht auf eine Ebene mit den Engeln, wie man im Judentum versucht auszuweichen. Gott sagt nicht, er und die Engel in unserem Bild. Nein, sondern der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und so haben wir im Alten Testament zahlreiche Hinweise auf die Trinität, auf die Dreieinheit Gottes. Ein einziger Gott, aber in der Gottheit ist eine Gemeinschaft zwischen drei Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wer wird für uns gehen? Hier bin ich, sende mich. Aber dann, wenn er schon bereit ist zu gehen, erklärt der Herr, dein Auftrag ist schwierig. Denn das Volk, zu dem ich dich sende, ist schwierig. Und er sprach, geh hin und sprich zu diesem Volk, hörend, höret und versteht nicht. Und sehend, seht und erkennt nicht. Mache das Herz dieses Volkes fett und mache seine Ohren schwer und verklebe seine Augen, damit es mit seinen Augen nicht sehe und mit seinen Ohren nicht höre und sein Herz nicht verstehe und es nicht umkehre und geheilt werde. Gott kündigt an, das Volk Israel wird verstockt werden. Sie können Gottes Wort hören, können es trotzdem nicht verstehen. Sie sehen Dinge und sie sehen sie doch nicht, sind blind. Nun, worauf bezieht sich diese Prophetie? Im Neuen Testament nimmt der Herr Jesus das auf, in Matthäus 12. Und zwar hat er schon einige Zeit öffentlich gewirkt, gepredigt und Wunder getan. Und in Matthäus 12 ein ganz besonderes Wunder. In Matthäus 12, 22 hat er einen Besessenen geheilt, den Dämon ausgetrieben. Und der war ausdrücklich stumm und blind. Und dann hat das Volk reagiert. Das ist doch nicht der Sohn Davids. Ben David ist ja ein Titel für den Messias. Ist das der Messias? Kann ja nicht sein. Und die Pharisäer sagen dann, er tut das durch Beelzebub, den Obersten der Dämonen, durch den Satan. Nun, das war sehr schwerwiegend. Denn die Pharisäer damals, das wissen wir aus der rabbinischen Literatur, im Talmud, die versuchten Exorzismus zu betreiben. Ein Beispiel wird uns ja auch beschrieben in zum Beispiel in Apostelgeschichte 19. Ist ziemlich schief gegangen. Aber die haben versucht, oder? Und die Rabbiner haben erklärt, Dämonen muss man so austreiben. Man muss nach dem Namen fragen. Und dann muss man dem Dämon mit Namen gebieten, auszufahren. Nun, wir sehen das einmal, dass der Herr Jesus bei dem Gadarener, der von einer Legion Dämonen besessen war, hat er gesagt, was ist dein Name? Und hat er gesagt, Legion. Und es waren viele. Und sonst finden wir das nicht. Und dann hat der Herr ja diese Dämonen ausgetrieben. Aber sonst finden wir das bei ihm nicht. Aber die sagten, das muss man so machen. Und jetzt das Problem, wenn ein Besessener stumm war, dann konnte man ja gar nicht mal den Namen fragen. Das war dann echt ein Problem. Und dann war klar, also da kommt man mit Exorzismus nirgends mehr hin, also mit Dämonenaustreibung. Wer kann das noch machen? Natürlich der Messias. Und jetzt der Herr Jesus treibt ausdrücklich den Dämon aus von einem Besessenen, der stumm und blind war. Und das Volk reagiert absolut korrekt. Das ist doch nicht der Sohn Davids. Nein, nein, natürlich nicht. Und der Herr Jesus macht deutlich, dass diese Pharisäer damals den Heiligen Geist gelästert haben. Das heißt, die wussten ganz genau, das ist der Messias. Und trotzdem haben sie sein Werk als Teufelswerk bezeichnet. Das war eine endgültige Ablehnung der Gnade. Und darum sagt der Herr Jesus, wer den Geist Gottes lästert, das kann in Ewigkeit nicht mehr vergeben werden. Weil es eben auch eine definitive Ablehnung ist. So wie in Hebräer 10 den Sohn Gottes mit Füßen treten und den Geist der Gnade schmähen. Das ist ein bewusstes, endgültiges Ablehnen der Gnade Gottes. Das kann ein Kind Gottes nicht machen, muss man keine Angst haben. Aber jetzt kommt Kapitel 13, nach Kapitel 12, ist ja immer so. Und dann lesen wir Vers 10, und die Jünger traten herzu und sprachen zu ihm, warum redest du in Gleichnissen zu ihnen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, weil euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu wissen, jenen aber ist es nicht gegeben, denn wer da hat, dem wird gegeben werden. und er wird Überfluss haben. Wer aber nicht hat, von dem wird selbst, was er hat, genommen werden. Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehend nicht sehen und hörend nicht hören, noch verstehen. Und es wird an ihnen die Weissagung Jesajas erfüllt, welche sagt, mit Gehör werdet ihr hören und doch nicht verstehen, und sehend werdet ihr sehen und doch nicht wahrnehmen, denn das Herz dieses Volkes ist dick geworden, und mit den Ohren haben sie schwer gehört, und ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören, und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Aber den Jüngern, die waren ja auch Juden, Israeliten, sagt ihr, glückselig aber eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören. Denn wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben begehrt zu sehen, was ihr anschaut, und haben es nicht gesehen. Und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Also der Herr Jesus macht hier einen Bruch gegenüber denen, die ihn ablehnen. Die sollen nichts mehr verstehen. Und diese Verse aus Jesaja 6, die hier zitiert werden, die werden auch später im Neuen Testament, auch in der Apostelgeschichte, wiederholt zitiert. Und da wird gesagt, jetzt kommt als Gericht über die Ablehnung des Messias, kommt die Verblendung. Und darum schreibt der Apostel Paulus in Römer 11, Vers 25, ich will aber nicht, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei. Und dann sagt er, dass Israel zum Teil Verstockung widerfahren ist. Also das ist die Verblendung Israels als, aber nur über einen Teil, aber natürlich ist es der größere Teil, der, die den Messias abgelehnt haben. Und das hat sich weiter fortgesetzt. Nicht nur im ersten Jahrhundert, im zweiten, dritten, vierten, fünften Jahrhundert. Die Judenmission war ständig frustrierend. Es kam immer Juden zum Glauben, und das sagt ja Römer 9 bis 11. Auch in der heutigen Zeit hat Gott einen Überrest nach Wahl der Gnade erhalten. Darum Paulus sagt, ich bin doch auch ein Israelit, also im Stamm Benjamin und so weiter. Ein Überrest, der umkehrt, aber diejenigen, die nicht wollen, die werden richtig verstockt. Und dann aber in der Reformation, als plötzlich die Gnade Gottes so leuchtete, ich war tausende von Nonnen und Mönchen sind aus den Klostern hinausgegangen und haben die ganze Askese aufgegeben, weil sie die Gnade Gottes erkannten. Nicht durch unser Bemühen, sondern durch die Gnade Gottes werden wir gerettet. Und da hat Luther gedacht, oh, und jetzt wird es auch ein Wunder geben bei den Juden. Und er hatte die Judenmission am Herzen, aber der Mann ist so frustriert geworden. Da gab es überhaupt keine Response. Die Reformation war keine Erweckung unter den Juden in Europa. Und dann hat er sich vollkommen verstiegen und sich schwer versündigt. Aber in diesem Zusammenhang muss man das einordnen, diese unflätigen Auswüchse gegen die Juden. Das war eine totale Frustration. Warum bekehren die sich nicht? Die müssen ganz böse sein. Und dann ist er eben also ganz klar über die Gerechtigkeit Gottes hinausgeschossen. Und das wird ja heute immer wieder, um Luther pauschal abzulehnen, gebracht. Aber da muss man erklären, übrigens, der alte Luther ist nicht dasselbe wie der junge Luther. Und dann muss man auch noch verstehen, was der Hintergrund ist. Nicht um es zu entschuldigen, sondern um es einzuordnen. Also war eine schwierige Sache, Judenmission. Es kamen immer welche zum Glauben, aber wenig. Und dann kam das 19. Jahrhundert. Und das war ja auch schon die Zeit des Zionismus. Wir sollten zurück ins Land, wir sollten wieder Palästina besiedeln. Dann können wir das Judenproblem lösen und werden ja dauernd verfolgt, wir sind nirgends zu Hause. Und in dieser Zeit, im 19. Jahrhundert, begannen sich viele Juden, auch Rabbiner, zu bekehren. Und die haben dann auch ganz gute Bücher geschrieben, wie zum Beispiel Hildesheim, und viele andere, das waren sehr hilfreiche Bücher, weil die haben plötzlich begonnen, ganz anders Juden zu missionieren als bisher. Die haben die rabbinischen Schriften studiert, selber, und die konnten zeigen, ja, schaut mal, Jesaja 53, das ist nicht eine Erfindung der Christen, sondern dass das der Messias ist, der stirbt für unsere Sünden. Die Rabbiner haben doch immer gesagt, das ist der Messias, in Jesaja 53. Psalm 22, steht doch in besiegter Rabbatie, Das ist der Messias, der für unsere Sünden stirbt. Und so haben sie von den eigenen Schriften her argumentiert und gezeigt, wenn ihr an den Messias Jesus glaubt, dann ist es nicht so, dass ihr die Identität verliert. Nein, das ist ja die Erfüllung, das, was unsere Väter schon immer darauf gehofft und gewartet haben. Wann kommt der Messias? Er ist schon längst gekommen. Und wir haben es ja in unseren Schriften selbst dokumentiert. Der Messias wird leiden und sterben für unsere Sünden und auferstehen. Und da sind viele Juden wie noch nie zum Glauben gekommen. Wie seit der frühen Zeit nicht mehr. Und das ist weitergegangen, auch heute. Es scheint effektiv, das prozentual kommen heute mehr Juden zum Glauben. Wir merken das in der Schweiz natürlich nicht so, weil wir fast keine Juden mehr haben. 20.000. Aber in Kanada, wo es von denen immer noch wimmelt, und in den USA, das ist ganz, ganz anders. Und da kommen eben so viele zum Glauben. Und jetzt lesen wir da mal weiter in Jesaja 6, Vers 11. Und ich sprach, wie lange, Herr? Also er will wissen, wie lange geht das mit der Verstockung Israels? Und er sprach, bis die Städte verwüstet sind ohne Bewohner und die Häuser ohne Menschen und das Land zur Öde verwüstet ist und der Herr die Menschen weit entfernt hat und der verlassenen Orte viele sind inmitten des Landes und ist noch ein Zehntel darin, so wird er wiederum vertilgt werden, gleich der Terebinte. Und gleich der Eiche, von welchen, wenn sie gefällt sind, ein Wurzelstock bleibt. Ein heiliger Same ist sein Wurzelstock. Also Jesaja will wissen, wie lange dauert das mit der Verblendung Israels. Und der Herr sagt, das geht so lange, wie das Land entvölkert wird. Nun, der Jesus hat ja Jesaja 6 erwähnt und gesagt, das ist nun die Erfüllung von Jesaja. Jetzt kommt diese Verstockung. Und auch Paulus in der Apostelgeschichte zitiert, Apostelgeschichte 28, Jesaja 6, um zu zeigen, der Widerstand in der Judenmission, das ist die Erfüllung von Jesaja 6. Und dann kam das Jahr 70. Die Römer zerstörten Jerusalem. Mehr als 1 Million Juden sollen umgekommen sein im Krieg. Und das gab Massenfluchtwellen von Juden, die vor allem in den heutigen Irak gingen. Nach Babylonien. Ja, warum? Ja, weil eben dieses Gebiet war außerhalb des Römischen Reiches. Man musste entweichen, um den Römern eben zu entkommen. Und dann gab es ja den zweiten Aufstand, 132 bis 135. Man dachte, unter Bar Kochba, ein falscher Messias, jetzt können wir wieder unsere Freiheit voll zurückholen. Aber die Römer unter Hadrian haben das total niedergeschlagen. Da sind wieder etwa 500.000 umgekommen und durch Hunger und Seuchen nochmals 500.000. Aber da sind wieder riesige Fluchtwellen gekommen, Juden, die nach Babylonien gingen, in den heutigen Irak. So dass eigentlich um 70 und 135 etwa 1 Million Juden geflohen sind aus dem Land. Aber es gab immer noch Juden. Ich habe ja heute Morgen erzählt von der Synagoge in Kapernaum, im 3., 4. Jahrhundert hatten die sogar ziemlich Geld, konnten da sogar Kalkstein von weit her heranführen, um eine etwas luxuriösere Synagoge zu bauen. Es ging weiter, aber sie hatten keine Autonomie mehr, sondern waren ständig unterdrückt von den fremden Völkern. Und dann im 7. Jahrhundert kamen die Muslime, kurz nach dem Tod von Muhammad. Und dann kam in den folgenden Jahrhunderten die islamische Unterdrückung. Und dann kamen die Kreuzzüge, die Massaker anrichteten unter den Juden. Und durch die Jahrhunderte hindurch wurde das Land immer noch mehr entjudaisiert, entvölkert von Juden. Und der Prozess ging weiter und weiter und weiter. Der Höhepunkt war erreicht um 1800. Da gab es noch 5.000 Juden im Land. Das war der Tiefpunkt. Und das war dann auch die Zeit des Zionismus. Und 1882 kam die erste Welle aus Russland, dann die zweite Welle, dritte Alija, weiter und so weiter, bis heute 3 Millionen aus allen 5 Kontinenten, aus über 100 verschiedenen Ländern. Nun, hier wird ja gesagt, wie lange, bis die Städte verwüstet sind, ohne Bewohner, und die Häuser ohne Menschen, und das Land zur Öde verwüstet ist. Ja, das Land zur Öde verwüstet, auch das war ein Prozess von Jahrhunderten. Im Jahr 70 haben die Römer ganz bewusst auch die Umwelt zerstört. Bäume umgeschlagen und verwüstet, also ökologisch verwüstet, bewusst. Und im Jahr 135 nochmals, das hat also das Land ganz nachhaltig zerstört. Aber das ging weiter, dieser Prozess. Ja, im 7. Jahrhundert, nach dem Tod von Muhammad, kamen die Muslime aus Saudi-Arabien. Jerusalem erobert, Oma-Moschee gebaut und El-Aqsa-Moschee. Und in den Geschichtsbüchern wird das so, ich kann das so nachlesen, da die Araber den Ackerbau nicht liebten. Aber sie haben dafür Ziegen und Schafen gezüchtet. Wie sie das auch in Saudi-Arabien, in Mekka und so gemacht haben. Und Schafe und Ziegen, die fressen ja die Grasnarbe unten ab. In der Kürze kann man im Nahen Osten fruchtbares Ackerland in Wüste verwandeln. Und so haben die das fruchtbare Land in Israel massenweise zerstört durch diese falsche Landwirtschaft. Im Alten Testament war das strikt getrennt. David hat seine Schafherden, Ziegenherden in der Wüste Judäa aufgezogen. Und im fruchtbaren Land, dort war Ackerwirtschaft. Aber das musste ganz klar getrennt sein. Denn es war ein Land, das von Milch und Honig floss. In der Wüste floss die Milch mit den Schafen und Ziegen. Und im Ackerland, da floss der Honig mit all den Früchten, die man eindickte zu Fruchtsäften. Das bezeichnen wir im Hebräischen eben auch als Dasch, als Honig. Land, das von Milch und Honig floss. Die haben also das Land kaputt gemacht. Und das ging weiter. Später haben die Türken geherrscht und die haben dann Baumsteuern erhoben. Also wenn man auf dem Grundstück Bäume hat, die musste man bezahlen. Und dann haben gescheite Leute gedacht, dann hauen wir die Bäume um. Dann bezahlen wir nicht mehr. Ja? So ging die ökologische Zerstörung weiter. Und schließlich im 19. Jahrhundert bauten die Türken eine riesige Eisenbahn im Nahen Osten. Und da haben sie noch die letzten Reste der fruchtbaren Sharon-Ebene entlang dem Mittelmeer, im nördlichen Teil von Israel, abgeholzt. Die wird in der Bibel so gepriesen, die Sharon-Ebene als fruchtbare Ebene. Alles kaputt gemacht. Und als Mark Twain in den 1860er Jahren Palästina besuchte, wie man das Land nannte, schrieb er dann später in dem Buch Innocence Abroad, das Land ist spärlich bewohnt, es hat nichts Liebliches für das Auge, ein Land ohne Perspektive, gebrochen, ohne Hoffnung. Und dann 1882 kamen die Juden massenweise und begannen das Land wieder fruchtbar zu machen. Jetzt schauen wir mal da nochmal, was da steht. Wie lange? Und er sprach, bis die Städte verwüstet sind ohne Bewohner und die Häuser ohne Menschen und das Land zur Öde verwüstet ist und der Herr die Menschen weit entfernt hat, bis nach Amerika. Und der verlassenen Orte viele sind inmitten des Landes und ist noch ein Zehntel darin. Das ist viel. So wird es wiederum vertilgt werden, gleich der Terebinthe und gleich der Eiche, von welchen, wenn sie gefällt sind, ein Wurzelstock bleibt. Ein heiliger Same ist ein Wurzelstock. Also ein Zehntel der ursprünglichen Bevölkerung ist immer noch zu viel. Und das ist auch weiter runtergegangen bis auf 5000. Aber was wichtig ist, gerade in den Diskussionen heute um das Land Israel, es gab immer eine jüdische Bevölkerung im Land. Also die Beziehung zum Land hat nie abgebrochen. Auch wenn die Masse weltweit zerstreut wurde, wie das 5. Mose 28, Vers 64 voraussagt, so blieb der Kontakt zum Land immer da. Die wichtigsten Orte der jüdischen Präsenz waren Jerusalem, Hebron, im besetzten Westjordanland, und Tiberias und Safed in Galiläa. Das war immer da. Aber eben, ein Zehntel noch weniger. Aber es bleibt, wie bei, wenn man einen Baum abschneidet, da bleibt ein Wurzelstock. Und das ist die Hoffnung für die Zukunft. Und so kamen die Einwanderer und ergänzten wieder diesen Wurzelstock, der dann so ausschlagen konnte. Aber das Interessante ist, Jesaja, der langen Rede kurzer Sinn, Jesaja fragt, wie lang dauert die Verstockung Israels? Und Gott sagt, so lange, wie das Land entvölkert wird. Und wenn es dann weitgehend entvölkert ist, der Tiefpunkt erreicht ist, dann kann der Wurzelstock wieder ausschlagen. Und dann ist die Verstockung vorbei. Und genau im 19. Jahrhundert, im Jahrhundert der beginnenden Rückkehr der Juden weltweit, finden wir eben diesen Wechsel, dass plötzlich Juden sich so bekehren. Das ist fantastisch, das zu sehen. Das hat ja niemand irgendwie so geplant, oder? Man sagt, das ist wirklich Erfüllung der biblischen Prophetie. Aber vielleicht zum Schluss noch ein Beispiel, was eben diese Verstockung wirklich bedeutet. Ich bin schon oft gefragt worden, in Daniel 9 haben wir doch diese Prophetie mit den Jahrwochen, wo man genau berechnen kann, dass Jesus Christus, der Messias, kommen musste im Jahr 32 nach Christus. Dann würde er getötet werden und in der Folge wird Jerusalem, der Tempel, zerstört werden. Was sagen denn Juden zu dieser Stelle? Und dann sage ich, ja, einer der größten Rabbiner des Judentums, Moshe ben Maimon, im 12. Jahrhundert, der wurde sogar genannt der zweite Mose, weil wenn Juden irgendwelche Meinungsverschiedenheiten haben, man sagt ja, wenn drei Juden in einem Raum sind, dann gibt es 10 Meinungen. Das ist ganz normal. Aber wenn man dann sagen kann, Moshe ben Maimon hat gesagt, dann kann man die Diskussion ruhig stellen. Der hat so eine Autorität bis heute. Und dieser Moshe ben Maimon schreibt einen Brief an die Gemeinde in Jemen, die Probleme hatte mit einem falschen Messias. Und dann sagt er in diesem Brief, wie Gerrit hat den Mann, ich habe den zu Hause, also nicht das Original, aber dann schreibt er, es hat uns Daniel die Wissenschaft der Zahlen mitgeteilt, diese Jahrwochen. Aber weil diese Zahlen uns verborgen sind, haben die weisen gesegneten Andenkens, das sind die Rabbiner der Vergangenheit, haben gesagt, dass man diese Zahlen nicht nachrechnen soll. Weil man sonst dem Einfachen im Volk einen Fallstrick legt, dass er stürzt, wenn er feststellt, dass diese Zeiten abgelaufen sind und der Messias nicht gekommen ist. Und darum haben sie gebetet, dass wer das doch rechnet, dass seine Rechnung zunichte gehen möge und sein Gemüt zerspringe. Ja, anstatt zu sagen, ja, die Zeiten sind abgelaufen und der Messias ist gekommen. Aber das ist Verblendung. Das ist Verblendung. Wieder besseres Wissen sieht man es doch nicht. Und das ist ja manchmal so zermürbend. Man spricht mit Menschen über den Glauben und man kann wirklich schön alles erklären und darlegen und na, ihr glaubt an Evolution. Und man kann bis zum Letzten zeigen, nein. Warum nicht? Aber, was ist denn mit der Vernunft? Es ist nicht eine Frage der Vernunft. Es ist eine Frage der geistlichen Verblendung. Und das kann uns eigentlich auch viel ruhiger machen. Man könnte manchmal explodieren. Wieso können die das nicht sehen? Sie können es nicht. Es ist ein Gericht Gottes, weil sie es eigentlich auch nicht wollen. Und mir hat mal ein Mitschüler, ganz agnostischer, atheistischer, würde ich sagen, Mitschüler, gesagt, wir haben viel diskutiert, ich würde es auch nicht glauben, auch wenn es stimmt. Übrigens, seine Mutter ging noch in die Schule mit Rabin, dem späteren Ministerpräsidenten. Ich würde es auch nicht glauben, auch wenn es stimmt. Ja, der hat das ehrlich gesagt. Aber später habe ich ihn dann nochmals das zitiert und hat er gesagt, das habe ich nie gesagt. Gut, aber da hat er eine gute Stunde gehabt. Und das ist der Punkt, es geht letztlich nicht, wir dürfen stoppen. Gott gibt das Licht, wenn er will, aber wenn sein Herz nicht will, dann kommt die Verblendung. Und es ist auch ein Gericht Gottes, das man einfach nicht sehen kann, weil man es nicht will. Und so sagt Blaise Pascal, der Erfinder der Rechenmaschine und Pascal-Dreieck und so, der schreibt in seinem Buch Pensée, es gibt genügend Licht für die, die sehen wollen. Es gibt genügend Finsternis für die, die nicht sehen wollen. Und so lernen wir dann Jesaja 6, so etwas ganz Wichtiges, dieses Geheimnis der Verblendung, die stattfindet bei Menschen, die nicht wirklich wollen. Und dann sehen sie gar nichts mehr. Und dann müssen wir auch ruhig werden Denken wir an heute Morgen, Jesus in Matthäus 11, Schild, Bethsaida, Chorazin und Kapernaum. Die Städte, wo am meisten Wunderwerke geschehen sind. Und sie haben nicht geglaubt. Und er sagt, wehe. Und gleich nachher, und damit möchte ich schließen, also Kapitel 6 bis 7 bis 12, das machen wir das nächstes Mal. Aber das wäre ja schade gewesen, einfach so darüber zu eilen. Matthäus 11 zum Schluss. Es ist also gerade im Anschluss an die Wehe über diese Städte, da sagt der Bibeltext, Vers 25, zu jener Zeit hob Jesus an und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde. Hey, Jesus betet an als Mensch hier auf der Erde. Können wir dann noch anbeten? Ja, wir lernen warum. Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen hast und hast es Unmündigen geoffenbart. Ja, Vater, denn also war es wohlgefällig vor dir. Der Jesus sagt, die Stolzen, die Weisen sind in ihren Augen, werden verblendet und diejenigen, die merken, ich brauche Gottes Hilfe. Das sind die Unmündigen, denen wird es geoffenbart. Und so entsteht die Scheidung. Und das ist so wunderbar, der Herr Jesus sagt, ja, Vater. Eigentlich müsste man völlig frustriert sein, und er sagt, ja, Vater, es ist dein Wille so. Sie haben nicht gewollt, und dann dürfen sie es auch nicht sehen. Aber es sind die anderen da, die wollten, und das waren auch nicht die Großen und die Starken, aber die gemerkt haben, wir sind schwach. Wir brauchen Gottes Hilfe. Und denen hat der Vater es geoffenbart. Alles ist mir übergeben von meinem Vater und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn und wem irgend der Sohn ihn offenbaren will. Der Sohn offenbart den Vater denen, die wollen. Ja, wollen wir noch zum Schluss beten.